Ich muss jetzt direkt mal fragen, weil bei uns ist das ja so, da gibt es hier keine klassische Begrüßung. Ich könnte ja erstmal sagen, hallo Sven. Ja, das mache ich jetzt tatsächlich mal. Ich sag immer hallo Sven, grüß dich. Ja,
hallo, grüß dich, hallo.
Ich glaube, ich muss dich nicht groß vorstellen. In der Inhaltsangabe und der Überschrift und beim Aufruf zu den Hörerfragen habe ich ja erzählt, wer der Gast ist. Und der ein oder andere mag deine Stimme auch schon mal gehört haben. Du warst auch in anderen Formaten zu Gast. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du gerade im Ausland. Ist das korrekt?
Ja, absolut. Ich bin in Schweden, das ist meine zweite Heimat. Ich bin halb Schwede und wann immer die Gelegenheit da ist und vielleicht auch mal notwendig ist, dann ziehe ich mich ein bisschen zurück in Schweden und da bin ich jetzt gerade, ja.
Ja, wo bist du denn da genau unterwegs? Ist da eine größere Stadt in der Nähe?
Ja, eine wunderbare Stadt, Göteborg. Ist ja die zweitgrößte schwedische Stadt. Ja, meine Mutter war Schwedin und ich habe immer noch meine Wurzeln, zumindest schwedischen Wurzeln hier. Ich habe immer in Deutschland gewohnt, aber kann Schwedisch und bin auch oft hier. Und ja, ich bin in der Nähe von Göteborg. Eine sehr schöne Stadt und ganz gut zu erreichen aus Deutschland.
Ja, ich war das letzte Mal in Göteborg, glaube ich, das muss ich mal überlegen, 2010 so um den Dreh und hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und was ich ja sagen muss, ist, dass wenn man irgendwo runterkommen möchte in Europa, ist Skandinavien immer eine gute Wahl. Das muss man schon sagen. Also da kann man total entspannen.
Ja, also ich muss auch sagen, das ist so, dass das ein tolles Land ist. Also für mich ist das einfach Bullabü und jetzt bin ich 53, aber das fühlt sich immer noch so an. Natürlich hat Schweden, wenn du da in die Details gehst, ist es ein ganz normales Land mit einer wunderbaren Natur, aber auch natürlich gesellschaftlichen Problemen, die haben sie schon, auch Kriminalitätsprobleme und ich weiß nicht was. Also es ist jetzt hier kein Bällebad, aber ich nehme mir das Bällebad hier raus und fahre hier hin und ich sag mal, Deutschland ist der Ort, wo ich arbeite und wo ich auch sehr gerne bin und die Bundesliga ja sowieso mich immer fasziniert, aber wenn ich hier bin, ist das ein anderes Leben und doch, es ist schon ein sehr entspanntes Land. Ich meine, es ist ja viel größer als Deutschland und hier wohnen knapp 10 Millionen Menschen und dann leben die in Ballungszentren und da kannst du dir vorstellen, wie es auf dem Land aussieht und dann gepaart mit der Natur und vor allem im schwedischen Sommer gibt es für mich nichts Schöneres.
Ja, also ich muss sagen, immer wenn ich da gewesen bin und ich habe jetzt alle skandinavischen Länder bereist, wenn man jetzt mal Island ein bisschen außen vor lässt, weil da ist ja auch eine große Diskussion, ist das überhaupt noch Skandinavien? Ja, die haben zwar auch ein Kreuz in der Flagge, aber da gibt es ja dann doch schon Diskussionen, weil die Sprache nochmal deutlich anders ist im Vergleich zu den anderen Ländern. Aber überall, wo ich gewesen bin, hatte ich das Gefühl, man wird herzlich empfangen und es gibt überhaupt keinen Stress. Also zumindest, wenn man da als Tourist ist. Das ist nochmal was anderes, weil für dich hast du ja gerade erklärt, ist das so zweite Heimat, aber das gefällt mir richtig gut und natürlich, die Winter sind kalt und lang und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ja hier immer das Rollo runter machen, damit das Licht ein bisschen besser ist, ja. Es hat mir eben im Herzen wehgetan, weil die Sonne scheint.
Ja.
Ja, und da muss ich ganz ehrlich zugeben, weil der Winter irgendwie zieht sich in Deutschland gerade ein bisschen. Ja. Ich habe neue Energie bekommen, weil jetzt die letzten Tage ein bisschen die Sonne rausgekommen ist. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch die ausreichende Energie, um mit dir mitzuhalten, inhaltlich in dieser Sendung.
Ich kann dich beruhigen. Oh, hier haben wir noch Eis auf den Seen. Also wenn du von 19 Grad sprichst, sehe hier, also es, jetzt langsam wird es hier auch wärmer, aber das Frühjahr kommt in Schweden etwa einen Monat später. Also wenn es in Deutschland Ende März richtig losgeht mit der Natur, kannst du rechnen, hier in der Höhe, in den Breitengraden, wo ich jetzt bin, einen Monat später.
Ja, also ich habe ja schon die Sommer, also einen Sommer erlebt nördlich der Polarnacht. Der Polarnacht ist der Schwachsinn des Polarkreises, so. Und da fand ich das schon interessant, wie man dann auch als Körper, also als Mensch damit umgeht, dass es die ganze Zeit hell ist. Das ist kurios. Aber im Winter, also bist du auch, dir macht das nichts, wenn es dann wirklich so elendig lang dunkel ist?
Nö. Also ich meine, wie gesagt, ich bin ja fast immer in Deutschland und wenn ich dann in Schweden bin, dann fahre ich ganz bewusst dahin, das macht mir gar nichts. Aber es gibt im Norden, weiß ich, in Schweden, gibt es Leute, die sich da, um Vitamin D überhaupt zu spalten und das ist sehr, sehr wichtig, um nicht trübsinnig zu werden, gibt's braucht man ja so Licht, Sonnenlicht und wenn das ausbleibt, dann ist es schwierig mit Vitamin D und da gibt es extra Lampen. Also da setzen die sich dann an Lampen, wo dann eben das Vitamin D, glaube ich, ich bin jetzt kein Mediziner, aber das scheint sehr wichtig zu sein, damit sie nicht trübsinnig werden. Weil in der Tat, Ich bin jetzt hier nicht im Polarkreis oder da am Nordkap, aber natürlich sind die Tage im Winter sehr kurz. Dann ist es um 9:30 wird es langsam hell und um 3:30 schon wieder dunkel. Also, aber dann reden wir von Ende Dezember, ne? Aber das kennen wir in Deutschland auch. Da muss man nur, also im Sommer ist es noch heller und im Winter ist es noch dunkler, aber alles noch gemäßigt und easy. Also hier laufen jetzt keine Eisbären rum oder so.
Ja, ich kann mich erinnern, ich war Anfang der Nullerjahre mal in Helsinki im Sommer und dann sagte der Freund, den ich besucht habe, der sagte dann, ja, wir können hier nachts einfach dann zurücklaufen und da sind im Prinzip auch keine Straßenlaternen an. Und dann habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das kannte ich so nicht. Und Helsinki liegt ja jetzt nicht so extrem nördlich, aber trotzdem war das eine interessante Erfahrung. Du bist aber ja Kölner, und zwar Kölner durch und durch. Du bist in Köln geboren, wenn ich das richtig gelesen habe, habe mich noch mal ein bisschen informiert. Und bist du denn dem FC zugeneigt oder der Fortuna?
Beiden. Also du, was willst du machen? Wenn du in Köln geboren wurdest, wie ich, 1972, in eine mäßig fußballinteressierte Familie. Also es war eigentlich immer so, wenn Deutschland gegen Schweden spielte, gab es ja alles. Im Eishockey musste ich dann immer, weil Deutschland verlor, meinen Opa anrufen und umgekehrt, wenn Deutschland im Fußball gewonnen hat, er mich angerufen. Aber ich bin halt in Köln groß geworden und dann, als ich 6 Jahre alt war, holte der FC das Double. Die Nationalspieler kamen, viele kamen aus Köln in der Zeit. Und es ist in meinem Privaten, ich glaube, es gibt so Sportjournalisten, die daraus immer ein Geheimnis machen, was für ein Fan sie sind. Ich respektiere das auch. Ich persönlich habe für mich entschieden, daraus überhaupt kein Geheimnis zu machen, weil das, glaube ich, ist total wichtig, dass man irgendwie einen Ausgangspunkt hat, um überhaupt emotional beurteilen zu können, was Ergebnisse mit den Menschen machen. Und mein Business, glaube ich, ist im Fußball auch das Dealen von Gefühlslagen. Also wenn Dortmund gegen Bayern verliert, dann kann ich schon nachvollziehen, was da abgeht, ne? Bei den neutralen Betrachtern dieses Spiels, bei den Dortmund-Fans und auch, es fällt mir zwar schwer, mich irgendwie in eine bayerische Perspektive reinzustehlen, aber ich glaube, dass man so ein Gefühl für den Fußball braucht, auch so eine Empathie dafür. Und meine, ich sag mal so, mit dem 1. FC Köln habe ich ja alle Wetterlagen durch. Also das ist ja, ja. Ne? Ja. Von daher, es war immer der FC, ja.
Kann man sagen, beim FC zieht gerade ein Sturm wieder auf?
Nö, ist ganz normal, was da, also jetzt mal, wenn wir analytisch das mal betrachten wollen, dann brauchen wir aber vielleicht mal 5 Minuten. Ich weiß nicht, also ob das die Menschen in Dortmund interessiert.
Wir haben
oder
Zeit,
in diesem Podcast.
Natürlich, ist auch emotional für dich, also gerne.
Ja, ich finde ehrlich gesagt, dass sie gar keine so schlechte Saison spielen. Es ist jetzt, es ist Tagesgeschäft. Der letzte Spieltag lief aus Kölner Sicht natürlich sehr schlecht, weil die Konkurrenz komplett punktet und der FC Punkte liegen lässt. Aber das, was gerade passiert, ist ja das total Normale, was man vor einer solchen Saison weiß. Sie sind super gestartet. Ich glaube, nach dem 9. Spieltag waren sie 7. Und man dachte, okay, sie haben mit dem Abstiegsgeschäft so nichts zu tun. Gegen Dortmund verletzt sich dann Timo Hübers sehr schwer. Und das ist natürlich nicht so, dass es in Köln so eine Ersatzbank gibt wie in anderen Vereinen. Und dann kam so ein kleiner Bruch auch in das Kölner Spiel. Und es wurde dann schon auch schwieriger, da wieder so eine Struktur reinzukriegen. Jetzt, klar, die Ergebnisse bleiben aus. Aber ich finde, insgesamt spielen sie einen relativ guten Ball. Also selbst Spiele, die sie verlieren gegen Leipzig, gegen Stuttgart und so, sie sind eigentlich immer relativ nah dran. Es gab kaum Spiele, wo sie so richtig weggespielt wurden, was es ja in Gladbach schon gegeben hat oder St. Pauli oder so. Also das hat es eben noch nicht gegeben. Und deswegen ist zwar jetzt Unruhe da, weil alle gucken auf die Tabelle. Aber ich glaube, wenn sie da die Saison einfach weiterspielen, mit diesen Spielern, die sie haben und diesem Ansatz. Ich meine, klar, Kwasniok, wenn das nicht aufgeht, der wechselt natürlich immer komplett durch, bringt Elmala nicht von Beginn an. Das ist ein Riesenthema in Köln. Das ist ja so... Ja, ist das ein Kronjuwel des deutschen Fußballs? Ich weiß es nicht. Den Beweis ist er wirklich eigentlich noch schuldig. Aber der bringt ihn in der 60. Minute. Und da gibt es natürlich berechtigt auch die Einwände, Mensch, muss der sich nicht freispielen und reinspielen in die erste Elf. Das hat ja auch Julian Nagelsmann gefordert. Wenn er was werden will für die Weltmeisterschaft, dann muss er unumstößlicher Stammspieler sein. Und davon ist er halt entfernt. Und man hat jetzt, klar, im Misserfolg immer Unruhe. Hat man aber auch in Bremen. Oder ja, in Hamburg jetzt nicht beim HSV, aber ich halte das für ein relativ normales Ding. Jetzt kommt das Spiel gegen Dortmund und danach die beiden Spiele aus Kölner Perspektive gegen den HSV und gegen Borussia Mönchengladbach. Also Köln-Gladbach ist, ist ja neben Dortmund-Schalke im Westen ja das große Spiel. Und das steht dann an. Ich sag mal, wenn jetzt die nächsten drei Spiele verloren werden, dann rede ich vielleicht auch wieder anders, aber ich glaube nicht dran.
Nein, glaube ich auch nicht, was du auch gesagt hast. Sie spielen in der Regel ganz guten Fußball. Und du hast natürlich die passenden Personalien auch direkt angesprochen mit dem Trainer und Emala. Und dann gibt es natürlich aktuell noch dieses Interview im Kicker von Julian Nagelsmann, wo er sich ja noch geäußert hat, auch mit interessanten Statements, wie ich finde. Aber wenn man das jetzt mal auf dieses nächste Spiel bezieht, weil der BVB ja dann in Köln spielt, ich glaube schon, dass Borussia Dortmund da eine sehr gute Ausgangslage hat nach der guten Vorstellung gegen die Bayern, wo man unglücklich am Ende das Ding noch verloren hat. Vielleicht verdient, vielleicht unverdient. Da können wir gleich ja dann ausführlich oder werden wir ausführlich drüber sprechen. Aber andererseits kann der FC natürlich da frei aufspielen, weil bei so einem Gegner erwartet keiner, dass sie irgendwie unbedingt einen Punkt holen oder dass sie vielleicht sogar das Spiel gewinnen.
Naja, das ist eine Rolle, die Köln dann zugeschrieben wird. Ich glaube nicht, dass du in der Situation frei aufspielen kannst. Sie haben ein Heimspiel, das Hinspiel, du erinnerst dich, war dann doch ein enges, wo Dortmund wirklich erst am Schluss den Siegtreffer machte, war natürlich die bessere Mannschaft in dem Spiel. Also verdient, unverdient, Dortmund war der Sieger. Ich glaube nicht, dass die Kölner das Spiel so sehen. Also als wäre das dann, natürlich ist das gegen große Mannschaften, musst du halt irgendwann mal was anschreiben. Ja, das hat Augsburg gegen Bayern dann auch getan. Und auf einmal ging für Augsburg die Bühne auf und sie gewinnen und finden ihr Glück im Baum, der vielleicht da noch länger bleibt, als er selber jetzt denkt. Er sagt ja immer, sagt ja schon, der Winterpause ist Schluss und der bleibt und bleibt und bleibt. Also du musst manchmal diese Spiele gewinnen. Und ich glaube nicht, dass du da... Ich glaube nicht, dass der Ansatz von Köln der sein wird, wir geben euch jetzt mal den Ball, wir haben ein paar Pfeile bei uns im Spiel und setzen irgendwie auf Umschaltmomente und nur langen Hafer und mal gucken, dass Ache da vorne den Ball ablegt und man dann irgendwie mit Kaminski oder wie auch immer oder Meiner, wenn er bis dahin wieder fit ist oder so, sich da die Tore holt. Ich glaube, dass der FC grundsätzlich zu Hause den Anspruch hat, glaube ich, mittlerweile, und das finde ich gut an einem Trainer, mitzuspielen, selber aktiv zu werden. Haben sie auch gegen Bayern, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, im Pokal in der ersten Halbzeit, wo sie, glaube ich, mit 2 Toren führten und so. Die waren ja schon auch immer in Drangphasen eigentlich in der Lage, auch gegen wirklich qualitativ überlegene Mannschaften, nichts anderes ist ja Borussia Dortmund, sehr, sehr aktiv zu sein und selber in hohen Ballbesitzquoten. Und das finde ich ehrlich gesagt, diesen Ansatz, der finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Also, ne, dass man nicht kommt, um irgendwie zu überleben oder so, sondern dass man sagt, ja, jetzt sind wir hier. Und natürlich geht es darum, erstmal die Klasse zu halten. Und das mag ich auch an diesem Trainer. Das war schon in Paderborn so die Handschrift vom Kwasniok. Selber aktiv zu werden und Dinge auszuprobieren. Also, ich gehe da auch nach meiner Sendung am Samstag, ich bin ja im Studio, bis 18 Uhr und dann fahre ich mit meinem Klapprad ganz schnell raus nach Köln-Müngersdorf und gucke mir das dann mal an, das Spiel. Ich bin gespannt.
Ja, also ich habe große Vorfreude auf dieses Spiel. Ich finde, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele in jeder Saison, wenn der FC in der ersten Liga spielt. Der FC muss in der ersten Liga sein, das ist auf jeden Fall meine Meinung. Ich meine, das wirst du natürlich gerne hören, aber der Ansatz, bei einem Aufsteiger das spielerisch zu lösen, finde ich auch mal was anderes, weil die oft versuchen, sich hinten reinzustellen. Ich finde, dass das St. Pauli in der vergangenen Saison auch ganz gut gemacht hat, mit einem eher offensiven Ansatz, mit Blessin als Trainer, der das ja auch eher forciert, anstatt sich nur hinten reinzustellen. Also das finde ich schon nicht schlecht. Es kommt immer auf die Qualität natürlich an, die man zur Verfügung hat. Du hast ja gerade auch gesagt, mit Hübers Verletzung im Hinspiel kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war überhaupt nicht schön. Ja, das war ganz schlimm.
Ja, übrigens, deswegen, an dieser Stelle auch gute Besserung an Emre Can. Das hat mir total wehgetan. Also sowas in dem Alter mit auslaufendem Vertrag. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Vielleicht weißt du da schon mehr, aber das ist immer bitter, ne? Wenn es das Knie so wegfetzt. Also ja, Drama.
Ja, vor allem in einer Situation, wo eigentlich gefühlt nichts passieren kann. Das ist ja dann irgendwie der Klassiker, da sprechen wir gleich noch drüber. Bevor wir richtig durchstarten und auch nochmal kurz drüber sprechen, was du neben der Moderation von Liga Live alles noch so treibst, nochmal bitte der Hinweis, liebe Leute, ihr könnt sehr, sehr gerne diesen Kanal abonnieren, ihr könnt kommentieren, ihr könnt liken, ihr könnt anderen davon erzählen, ihr könnt dieses Format auch unterstützen. Alle Infos findet ihr auf schwarzgelberunde.de, gibt es einen Link zu PayPal, ihr könnt auch Merchandise kaufen. Ich habe da zum Beispiel so ein bisschen was an. Das ist so eine lustige schwarz-gelbe Runde. Also von daher greift sehr, sehr gerne zu. Ich habe es gerade gesagt, du machst nicht nur Liga Live. Ich habe auch eine Nachricht bekommen, warum du einen alten Podcast nicht mehr machst. Jogo Bonito. Ja, du machst einfach Fußball. Warum hat sich das verändert? Die Frage möchte ich mal direkt mit reinnehmen. Und ist es überhaupt so groß anders? Weil ich habe fast kaum Zeit, andere Podcasts zu hören. Ja, Freunde haben mir gesagt, ja, das musst du dir unbedingt mal reinziehen. Das ist super. Da bin ich auch absolut sicher. Aber wenn man selber mehrere Formate hat, dann fehlt auch teilweise ein bisschen die Zeit dafür. Also erklär doch mal kurz, was machst du alles noch, außer am Samstagnachmittag uns im Westen durch die Konferenzschaltung des Radios zu führen?
Ja, das ist natürlich schon, das ist so der Ausgangspunkt von allem irgendwie. Als es seinerzeit dann losging, vor mittlerweile 25 Jahren, dass die mich gefragt haben, willst du die Bundesliga-Sendung moderieren beim WDR? Da war das für mich natürlich ein entscheidender Moment, weil von da aus habe ich dann so ein bisschen mich im Fußball auch, ja, was heißt verwirklicht? Ich mache, um die Frage zu beantworten, in der Tat habe ich mit Burkhard Hupe zusammen Jogo Bonito gemacht, ein Fußballgeschichtspodcast, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Den haben wir, glaube ich, 2,5 Jahre lang gemacht, auch mit dann entsprechenden Bühnenshows. War ein tolles, tolles, aber sehr, sehr rechercheintensives Format, wöchentlich. Also wir reden jetzt über Dortmund, das ist das eine, das ist das Verarbeiten von Tagesgeschäft. Aber wenn man sich ein Thema setzt wie die DDR-Oberliga in den 50er Jahren, dann erfordert das Hausaufgaben. Ja. Und es war dann wirklich in der Zeit, wo ich also mich um meine Eltern kümmern musste, einfach zu viel. Das war einfach zu viel und das war so dieses Nice-to-have-Projekt, aber dann habe ich gesagt, okay, dann lasst uns doch zur Europameisterschaft einen Schlusspunkt finden. Und das war eine tolle Zeit. Wir haben viele, viele, viele Themen gemacht. Die Folgen hießen Knochenbrecher und Menschenfresser, über die härtesten Profis und so. Man konnte sie, es gab die ultimative Freiheit. Wir konnten sagen, worauf wir Lust haben. Wir haben uns, ich erinnere mich an eine Folge Tu Felix Austria, du glückliches Österreich. Und wir haben uns um die Alpenkicker gekümmert, ne, die eine große Tradition hatten, also die weit, weit zurückreicht. Ne? Und dann bist du ganz schnell bei Ernst Happel und ich weiß nicht was. Und da geht mir als Fußball-Geschichtsinteressiertem geht es mir natürlich so, dass ich jedes Mal Weihnachten feiere, wenn ich mit Burkhard Hupe da zusammensitze, weil er wirklich auch so ein Fußball-Almanach ist. Und er hat Geschichten, also ich sag mal, die Archivzugänge, die ich unglaublich finde. Also auch was den englischen Fußball betrifft. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit mit Jogo Bonito. Das Feedback war entsprechend. Die Leute haben es geliebt, die das gehört haben. Und der andere Podcast, den mache ich nach wie vor, Woche für Woche für Woche, den mache ich noch viel länger. Das ist ein WDR-Podcast, der heißt Einfach Fußball. Das ist ein Fußballbiografieformat. Also ich treffe mich zum Beispiel jetzt am Freitag mit Bernd Neuendorf, dem DFB-Präsidenten, und spreche mit ihm. Und da wird es nicht nur um Fragestellungen gehen wie, ja, wie ist denn das im FIFA-Rat, wenn man da sitzt und Gianni Infantino auf einmal die Idee aus dem Hut zaubert, einen Friedenspreis an Donald Trump zu verleihen. Über sowas wird man natürlich reden müssen mit ihm. Oder auch die Perspektive auf die WM. Aber ich finde die Fragestellung dann bei solchen Podcasts auch interessant. Bei so einem wichtigen Fußballfunktionär, also der ist ja Alemannia Aachen-Fan, und wenn ich so in seine Kindheit gehe und an diesem Punkt, wo wir alle irgendwann mal angefangen haben mit Fußball und warum es uns so gepackt hat, und dann ist er eben DFB-Präsident geworden, wir sind Journalisten geworden, andere sind Profis geworden, wiederum andere organisieren sich bei Ultras oder wie auch immer, also aber irgendwas ist ja da dran, und ich finde, dieser Frage so auf den Grund zu gehen und so ein bisschen in das in das Leben einzutauchen, klingt immer nach Eindringen, das will ich gar nicht. Wenn jemand Lust hat, mir das zu erzählen, dann freue ich mich da sehr drüber. Und das mache ich jede Woche mit, ich finde, tollen Gesprächspartnern. Also ich war jetzt mit Lena Kassel zum Beispiel, die kennt ihr sicherlich unter anderem von DAZN oder bei Primacy und macht da die Champions League. Also, und sie hat MML Daily, einen der erfolgreichsten Fußballpodcasts, den sie macht. Tolle Frau. Habe ich auch so kennengelernt über den Podcast. Also das ist so etwas. Dann habe ich mein Tippspiel Alle gegen Pistor. Ich glaube, in Dortmund gibt es Alle gegen Nobby. Das fing dann auch irgendwann an. Aber ich habe Alle gegen Pistor schon sehr, 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 sehr lange. Da machen also aktiv 85.000 Menschen mit und registriert sind weit über 100.000. Also es ist ich weiß gar nicht, ob es ein größeres Tippspiel gibt. Da tippen halt die Menschen aus der WDR2-Community gegen mich. Und am Ende einer jeden Saison fahren wir dann nach Berlin zum Pokalfinale. Das ist der Preis. Ich fahre dann mit der Elf des Jahres dahin. Und das ist irgendwie auch cool. Und last but not least, und an der Stelle wird es vielleicht auch für Dortmund interessant, ich habe ein Bühnenprogramm, was ich gerade vorbereite. Ich bin ja seit ein paar Jahren, ich musste 2 Jahre mal Pause machen. Ich habe es eben angesprochen mit meinen Eltern, da musste ich mich um die kümmern. Und jetzt habe ich aber wieder Lust, im nächsten Jahr ins FZB nach Dortmund auch unter anderem zu kommen.
Oh ja.
Ja.
Mhm.
Und zwar gibt es eine Bühnenshow, 60 Jahre Fußball im Radio, und das Programm wird heißen Tore, Punkte, Meisterschaft.
Ah, genau. Fantastisch.
Ja, genau. Also da stehen wir natürlich wieder am Abgrund mit Günter Koch oder feiern eben die, weißt du, die 4-Minuten-Meisterschaft mit Manni. Aber es gibt so viele Geschichten, die darüber hinausgehen und die wir im Radio auch so erlebt haben. Nicht zuletzt, ich meine, ich kann es euch nicht ersparen, aber das Spiel von Mainz in Dortmund, das werde ich da sicherlich nicht irgendwie so groß thematisieren. Aber Fußball im Radio hat immer viel, viel mit Emotionen zu tun. Ich freue mich sehr, ins FZB nach Dortmund zu kommen. Also kannst ja gern verlinken oder guckt einfach bei
Eventim
oder so. Kommt vorbei, würde ich mich freuen.
Ja, aber selbstverständlich. Fußball im Radio, Sven, ist für mich nach wie vor die ultimative Form der Berichterstattung, weil die Kolleginnen und Kollegen, die im Stadion sitzen, den Leuten draußen emotional vermitteln müssen, was da gerade passiert. Und jetzt gibt's ja mittlerweile auch die Möglichkeit, über die Sportschau-App zum Beispiel sich 90 Minuten Konferenz komplett anzuhören. Und das ist wirklich sensationell. Das ist das Tolle dann auch mal am Internet, dass man das die ganze Zeit machen kann. Aber ich bin ja auch mit Jahrgang 80 aufgewachsen in der Generation, die das dann am Radio gehört hat. Und ich werde nie die Schlusskonferenz der Saison 91-92 vergessen. Das war für mich die Schlusskonferenz überhaupt, auch wenn du jetzt gerade mit Nürnberg und Abgrund und der 4-Minuten-Meisterschaft angefangen hast, dass drei Mannschaften da am letzten Spieltag noch Meister werden können und was da in den einzelnen Stadien immer alles passiert ist, das war sensationell und für mich wirklich, ja, so etwas, was mich dann nochmal richtig mitgezogen hat. Ich war damals 12 Jahre alt und dann hat man natürlich auch viel Lust darauf, noch mehr Fußball aufzusaugen und das war wirklich, ja, fantastisch. Ich habe ja die Gelegenheit gehabt, hier fürs Dortmunder Radio den Dortmunder Weg ins Champions-League-Finale 24 mit am Mikrofon zu begleiten. Und wenn du da hier im Stadion sitzt und da sind 80.000 und die gewinnen dann gegen Atletico nach einem Rückstand und einer Niederlage im Hinspiel und kommen dann da weiter, das ist der absolute Wahnsinn. Ist das nicht bei dir manchmal so das Gefühl, dass du denkst, ich würd gerne auch mal das Studio gegen das Stadion tauschen wollen?
Ist ja gar nicht, also sagen wir so, das ist meine Rolle. Als ich anfing beim WDR, war es so, es gibt ja Leute, die machen den Mund auf und sie klingen tendenziell eher wie Menschen, die moderieren sollten oder Menschen, die reportieren sollten. Und das ist definitiv etwas, wo ich sage, ich schließe es auch für mein Leben nicht aus, nochmal zu reportieren. Ich glaube, es ist auch mal wieder gut im Leben, egal wie routiniert man in einer Sache ist, vielleicht auch mal wieder den Sprung ins kalte Wasser zu wagen, selbst mit 50. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ich nochmal irgendwann mal reportiere, aber wenn ich da samstags im Studio stehe, sage ich dir ehrlich, ich habe nie den Eindruck, dass ich da bei der Arbeit bin samstags, sondern ich wäre als Fan im Stadion. Ich war früher nicht alles Fahrer, aber viel Fahrer mit der Regionalbahn durch den ganzen Westen, ob nach Uerdingen oder nach Bochum oder Dortmund. Schalke war ja auch immer eine besondere Reise für Kölner und so. Das haben wir ja alles gemacht. Ich bin halt im Studio. Und was mich total motiviert, ist, ich mag diese Sendung und auch meine Rolle. Also ich kann das ja mit einem, ich sag mal so, ich glaube, ich mache schon auch Fußballunterhaltung am Samstagnachmittag. Ich versuche eigentlich auch eine Sendung für, natürlich für die Freaks zu machen, aber vor allem auch für die. Ich kriege da sehr viel Feedback in die Richtung von den Leuten, die sagen, ja, eigentlich interessiert mich Fußball gar nicht, aber mir gefällt das so, wie ihr das da macht. Irgendwie ist das, ja, keine Ahnung, das gehört zu meinem Lebensgefühl am Samstagnachmittag. Und das ist so das Ding, das mich motiviert. Ich kriege sehr viel Feedback für dieses Lebensgefühl-Thema. Ne? Ich versuche das ja nicht so nerdig und taktisch aufzubereiten, sondern eher über den so einen emotionalen, vielleicht auch manchmal an den Stellen, wo es sich anbietet, den humoristischen Aspekt. Ja, ich kann ja ein Spiel wie Dortmund-Bremen nicht genauso verhandeln wie Wolfsburg gegen Leipzig. Das geht ja nicht, kann ich ja nicht machen. Aber es gibt viele, glaube ich, die meinen Beruf haben, die das so machen und die das einfach nur den rein sportlichen, tabellarischen Blick auf die Sachen haben. Und ich finde, wenn wir das nur noch haben, dann, was soll ich sagen, ich muss froh sein, weil die wenigsten, finde ich, leisten es sich auch manchmal Meinung zuzulassen und auch mal ein bisschen zuzuspitzen. Also in den elektronischen Medien. Und das mache ich sehr wohl. Mir wurde auch noch nie gesagt, Sven, das kannst du so nicht machen. Und die Leute, glaube ich, also wir haben echt super Quoten und die unterstützen das. Und ich eine Geschichte vergesse ich nie. Ich war Austauschschüler in Amerika und habe da einen Lebensfreund kennengelernt. Der ist mittlerweile Arzt, Schmerztherapeut, der verdient Millionen. Der kann irgendwie am Rückenmark da irgendwas machen. Chat macht eben ganz tolle Sachen und ist reich geworden. Aber ist trotzdem noch der Chat, den ich kennengelernt habe, als wir beide 17 waren. Und wir treffen uns immer wieder und dann saßen wir da abends bei einem Bierchen zusammen. Und ich sagte, Chat, ist schon echt irre. Du gehst ja jeden Abend, gehst du aus deiner Klinik, der hat zwei Kliniken, also Praxen, ne? Gehst du raus und die Leute kommen gramgebeugt rein bei dir und gehen raus und sagen, danke, Herr Shelton, ne? Oder Dr. Shelton. Du siehst jeden Tag Ergebnisse. Ich dagegen, mein Gott, eine Spielzeit nach der anderen, sagt der Sven, glaub mir, du hast auch ein Produkt. Dein Produkt ist Freude. Also du kreierst mit der Sendung, die du machst, den Menschen eine Freude. Die freuen sich, am Samstagnachmittag einzuschalten. Und das hat mich ehrlich gesagt total bewegt. Und dadurch sehe ich eine super große Sinnhaftigkeit, weil das Leben auch manchmal echt scheiße ist. Dass Leute hören, dass die sitzen vielleicht gerade im Knast oder haben gerade einen Menschen verloren oder sind krank, sterbenskrank und so. Aber dann haben sie diese 4 Stunden WDR2 Liga Live. Und da habe ich die verdammte Pflicht, denen eine Freude zu machen. Und das mache ich total gerne. Und das ist das, was mich vor allem daran motiviert. Und deswegen ist das jetzt mal die längste Antwort, die ich auf diese Frage jemals gegeben habe. Aber das kristallisiert sich immer mehr für mich raus. Ne? Weil ich auch so ein paar Sachen schon erlebt habe. Und dann Menschen eine Freude zu machen, ist eigentlich, finde ich, das Größte.
Also wie viel Spaß du daran hast, diese Rolle, von der du eben gesprochen hast, auszufüllen? Da muss man sich nur diese Antwort auf meine letzte Frage anhören und dann weiß man, wie viel Spaß du daran hast. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn ich da reinhöre, was ich ja selten mache, weil ich meistens im Stadion bin, dann merke ich, dass das leicht und locker ist. Ja, dass das nicht aufgesetzt ist, dass das authentisch ist und dass man da einen wundervollen Nachmittag verbringen kann. Und ja, manchmal muss halt leider zwischendurch auch Musik gespielt werden. Ne? Das ist so ein bisschen das
ja,
Thema.
Ja, aber das ist,
aber, weil,
das ist
weil
fast, das, ne? Ich weiß, was du meinst. Da denkt man auch manchmal, ey, wow, warum jetzt Tina Turner oder was auch immer. Aber irgendwie macht, weißt du, am Ende ist es wahrscheinlich das.
Es ist das Gesamtprodukt.
Das Gesamtprodukt, ja, nennen wir dann Lebensgefühl. Das ist dann eben nochmal ein Song und wenn dann ein Tor fällt, dann rufe ich da kurz rein, oh, Tor in Dortmund und dann geht man, so, weißt du? Und das ist eben nicht dieses permanent gefühlt im sechsten Gang und weil manchmal passiert auch nichts auf den Plätzen. Das ist ja so, manchmal sind die Spiele auch total langweilig und dann finde ich, ehrlich gesagt, ist die Musik da, naja, es gehört irgendwie dazu. Also wenn ich das nicht annehme in meiner Sendung, dann habe ich ein Problem. Also ich liebe diese Sendung, wie sie ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns beide auch noch überdauern wird.
Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie wir die Kurve kriegen zur Aktualität. Und eigentlich wollte ich ja mit dir fast nur über Borussia Dortmund sprechen. Wir haben jetzt schon gut eine halbe Stunde miteinander gequatscht und das eigentlich kaum getan. Aber dieses Spiel am vergangenen Samstag hat natürlich hier schon für ganz, ganz viel Gesprächsstoff gesorgt. Aus unterschiedlichen Gründen. Du hast eben die Verletzung von Emre Can schon angesprochen. Dann gab es ja diesen Ärger zwischen den Fans des FC Bayern und der Polizei. Das ist auch ein großes Thema. Insgesamt ja auch bei den Fans in Deutschland, nicht nur in Dortmund. Dann haben wir einen Spielverlauf gehabt, der auch viel hergegeben hat. Der BVB ist in Führung gegangen. Es gab eine Diskussion um einen Foul von Schlotterbeck zu Beginn des Spiels, dann der Elfmeter, dann kommt der BVB nochmal zurück und dann am Ende dieses Traumtor von Josua Kimmich. Wie hast du denn diese 90 Minuten erlebt? Was war das für ein Fußballspiel für dich als neutraler Betrachter?
gerade, also es war natürlich, ich finde Spiele, die 3-2 enden, seit 1954 sind immer, es ist, dieses Ergebnis ist immer ehrlich gesagt ein Gütesiegel. Ja, wenn ein Fußballspiel 3-2 endet, sage ich immer, okay, alles klar, das Wunder von. War kein Wunder von Dortmund, weil der BVB ging als Verlierer vom Platz. Es war einfach ein Topspiel mit vielen, vielen Geschichten. Und mir hat der BVB echt gut gefallen. Es waren halt so diese Bayern-Momente in dem Spiel drin, wo du denkst, ah, okay, alles klar. Und dann stechen sie dazu, wo es wirklich auch weh tut. Weil du sprichst eben den Kimmich an, wo Bellingham nur kurz mit dem Kopf klärt und der den dann vor den Fuß fällt und der ihn direkt in den Winkel reinschlänzt. Das sind so diese Momente, oder ich finde auch den Chip-Pass auf Gnabry und der per Kopf ablegt und dann Kane, den hat man bis dahin ja gar nicht gesehen im Spiel, da den Ausgleich erzielt und seinen Ring küsst. Ne? Aber Dortmund, und das fand ich geil, kaum haben die beiden Ausgleich geschossen, hat Svensson, glaube ich, wieder den Führungstreffer auf dem Fuß aus 17 Metern, zieht ab, also ne, das war der Umschnitt bei so, die waren noch auf dem Jubel von Kane. Dortmund war so geil darauf, das Ding zu gewinnen, weil es ging ja, ja, ich weiß nicht, die Frage stand so ein bisschen theoretisch im Raum, wird die deutsche Meisterschaft nochmal spannend oder nicht? Also, na, da haben wir uns ja alle die Finger wund gerechnet. Aber da pfeifst du wieder an und schon ist Dortmund wieder am 16 und Svensson zieht ab, ne? Das fand ich irgendwie geil. Also Stichwort Körpersprache und dass die Mannschaft dann da ist. Und ich fand, also als Dortmund-Fan hätte ich die erste Halbzeit voll abgefeiert. Das war richtig gut, was der BVB da gespielt hat. Also ich, man hadert aus Dortmunder Sicht mit diesem Ergebnis. Und ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass Bayern solche Spiele dann am Ende gewinnt, auch wenn sie eine schlechte erste Halbzeit spielen.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob die erste Hälfte so schlecht war. Es gab schon eine Druckphase der Bayern. Aber die Druckphase der Bayern am Anfang war halt nicht, also so, dass sie große Chancen gehabt hätten. Sie hatten schon viel Ballbesitz.
Die ersten 7, 8 Minuten, ne?
Ja, genau.
Ballbesitz.
Ja, also da hatte der BVB im Prinzip gefühlt gar keinen Ballbesitz.
Ganz genau mir angeguckt. Das war ja so zwei Mannschaften und dann Bayern hat erstmal den Ball und versucht sozusagen seine Software drauf zu spielen. Und dann irgendwie so das, ne, Dortmund hat sie aber nicht gelassen. Und nach 7, 8 Minuten kam Dortmund immer mehr ins Spiel und hat dann wirklich die Bayern an verwundbaren Stellen auch getroffen. Und dann wurde es, finde ich, echt eine gute Zweite. Also diese Drangphase, es war ja keine Drangphase, es war eine Dominanzphase der Bayern am Anfang. Aber es war ja nichts war wirklich gefährlich.
Ja, das stimmt und fand ich auch ganz interessant. Auf der Tribüne haben ganz viele Leute dann auch gesagt, guckt euch das mal an, die Bayern sind verwundbar, die Bayern kann man knacken. Den Eindruck hatte ich über die kompletten 90 Minuten, dass diese Defensive nicht so unendlich stabil ist. War das auch dein Gefühl?
Ja, guck dir doch einfach das 1-0 von Schlotterbeck an. Ich meine, die Bayern quälen andere Mannschaften. Das sind ja die Standardgötter, ne? Dortmund und Bayern. Also wenn sie eins können, ne? Neben allem anderen natürlich auch, sind das dann die Standards. Und die Flanke von Svensson auf Nico Schlotterbeck, ja, ist sowas zu verteidigen. Du, wenn der Schlotterbeck so frei zum Kopfball da kommt, und aber in wirklich in der Nähe stehen ein Harry Kane und ein Jonathan Tah, das sind ja auch Kopfballmonster, dann hast du auch ziemlich vieles schon richtig gemacht. Also ich finde, Standardsituationen sind ja sowieso das Ding, was wir jetzt gerade zu Recht auch komplett in den Mittelpunkt der Diskussion stellen. Ne? Ecken, wenn du eben diese Jungs hast. Rierson war ja leider, stell dir vor, der wäre ja bei dem Spiel dabei gewesen. Ne? Bei den ganzen Ecken, die Dortmund auch am Anfang hatte. Ne? Ja, ist alles hypothetisch. Ne?
Und aber am Ende. Da reden
wir ja von Stärken und Verwundbarkeit. An den Stellen war Bayern München definitiv verwundbar. Was war das für ein schöner Ausgleich von Dortmund, ne?
Ja, also sie haben aus meiner Sicht schon relativ viel richtig gemacht und ein Spiel, wo wir aus dem Stadion rausgegangen sind und unsere Meinung eigentlich war, verdammt nochmal, dieses Spiel hätten sie nicht verlieren dürfen, sollen, müssen, wie auch immer, weil sie sich mehr als keinen Punkt verdient hatten. Sie hätten sich mindestens das Unentschieden verdient und war, also ich weiß nicht, wann das Stadion tatsächlich das letzte Mal in einem Bundesligaspiel so elektrisiert war wie nach dem Ausgleich von Svensson, wo alle eigentlich darauf gedrängt haben, komm, jetzt, wir knacken die hier. Ja, das hast du auch lange nicht gehabt. Also selbst die Niederlage hat den Leuten gefühlt so Spaß gemacht, weil sie gesehen haben, die Mannschaft hat alles auf den Platz gelassen. Und das ist ja schon erstaunlich, wenn du 3 Tage vorher in Bergamo mit 3 Toren verlierst und aus der Champions League ausscheidest. Ne? Diese Diskrepanz ist ja auch, ist kaum zu erklären.
Die ist kaum zu erklären. Also das ist für mich auch ein Rätsel. Aber ich habe am Samstagabend Dortmund toll gefunden, weil das zieht uns doch rein. Auch das Publikum, das Ergebnis ist vielleicht, da gehst du vielleicht ergebnismäßig als Verlierer vom Platz, aber nicht gedemütigt oder würdelos, sondern du hast einen großen Kampf geboten. Und alle 3 Tore der Bayern, ja, die sind natürlich Resultat von Extraklasse. Ich habe eben schon über den Ausgleich gesprochen. Der Elfmeter, der einer ist, ne, das ist einfach, ist ja ein Elfer, müssen wir gar nicht, glaube ich, lange, ich weiß nicht, ob du eine andere Meinung hast, aber der Kontakt ist da.
Ja, und dann ich hole mein Taschentuch erstmal raus jetzt, weil da muss ich natürlich weinen. Wie Schlotterbeck da das Bein nochmal rausstellt, obwohl er ja diesen Zweikampf gar nicht mehr gewinnen kann,
ja,
finde
genau,
ich dann schon ein bisschen naiv.
Ja, aber genau, es ist ein Elfer, aber der ist natürlich so aus dem Spiel genommen, weil, ich glaube, es war Pavlovic, ne, oder war das Stanisic oder Pavlovic? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die wirklich so schnell.
Ich war am anderen Ende des Feldes.
ja, nein, aber so, also, das ist ja dann Bayern, der schlägt einen Haken, der einfach den Verteidiger diesen halben Meter ins Nichts laufen lässt und dann resultiert aus dieser super, super Bewegung vom Bayern-Spieler das Foul. Also, das ist ja nicht so, oh, das ist ja eine Eselei vom Schlotterbeck, sondern er bringt ihn in die Situation, dass sowas passiert. Und das ist ja auch Qualität, ne? Das Kimmich-Tor ist dann, ja, das, dann sind die Bayern da. Andere Mannschaften schießen den dann drüber oder dann gewinnst du so ein Spiel 2-1 oder so, ne? Gegen Bayern, das war eben so in Reihenform das, was Bayern dann doch noch besser macht als alle anderen Mannschaften in Deutschland. Aber nach dieser Woche, das wollte ich noch sagen, Gregor Kobel in der Champions League, total unglücklich. Und der Erste, der dann nach dem Spiel auch sagt, ey, das war auch mein Fehler und wir sind auch wegen mir ausgeschieden, aber wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Was so klingt wie eine Plattitüde, kaufe ich ihm komplett ab. Und das ist Mannschaftssport. Und da kriegst du richtig, richtig auf den Arsch. Das tut weh mit der Champions League. Das tut super weh nach diesem Hinspiel. Das Hinspiel gegen Atalanta Bergamo war auch so ein Spiel, wo ich dachte, boah, Dortmund, jetzt seid ihr da. Mega. Und da, unerklärbar, das Rückspiel so aus den Händen zu geben. Das ist für mich nicht zu erklären. Aber dass Kobel danach wieder auf den Platz geht und zusammen mit der Mannschaft so Bayern an den Hörnern packt, fand ich schon, das war schon großer Sport von Dortmund gegen Bayern.
Ja, also das hätte ich so auch nicht erwartet. Es gab einige im Vorfeld von meinen Freunden, die gesagt haben, ja, das Spiel verlieren wir hier hoch und so weiter. Die werden jetzt von den Bayern auseinandergenommen. Saison ist ja eh schon gelaufen. Wir können sowieso nicht Meister werden und so weiter und so fort. Das fand ich tatsächlich viel zu negativ, weil gerade nach so einer Präsentation, wie das in Bergamo der Fall war, habe ich auch eine Reaktion der Mannschaft erwartet, um einfach aufzuzeigen, dass das nicht Borussia Dortmund war. Weil das war wirklich, also das war extrem schlecht und so kann man sich auch nicht präsentieren. Und wir reden bei Atalanta Bergamo natürlich von einer guten Mannschaft, aber wir reden nicht von Barcelona, Man City, Paris Saint-Germain oder halt den Bayern oder Arsenal. Das machen wir nicht. Und deswegen war das schon, das war desolat. Und das hat mich jetzt nicht gewundert, wie sie aufgetreten sind. Es war von Anfang an ja auch eine fantastische Stimmung mit einer Choreografie, die sensationell war. Ja, also vorher gab es noch einen Fanmarsch und es ist schon interessant. Ich habe mich dann hier auf die Brücke gestellt, auf der B1 und habe das dann gefilmt und das wurde jetzt bei TikTok und Instagram über 500.000 Mal angesehen, was ja nur beweist, wie sehr die Leute, und da haben wir ja eben, oder hast du sehr gut ausgeführt, was Emotionen für die Menschen bedeuten im Fußball.
Ja.
Am Ende geht es gar nicht um das Ergebnis, es geht darum. Und Borussia Dortmund, also die Spieler, die haben am Samstag Emotionen vom Spielfeld auf die Ränge getragen, weil es ja auch in den letzten Monaten immer hieß, ja, die Stimmung ist nicht mehr so gut und da muss vielleicht auch sogar mehr aktiv von den Fans kommen. Am Ende entscheiden immer die 11 Spieler auf dem Platz, wie viel Emotion im Stadion ist. Und das haben sie am Samstag extrem gut hinbekommen. Das muss man auch mal so sagen und da auch ein Lob aussprechen. Leider bekommen sie es nicht oft genug so hin, weil sonst wäre vielleicht auch drin, die Bayern zu ärgern, mehr als nur mit 8 Punkten Rückstand vor dem Spiel. Ja, sehr, sehr schade. ich möchte auf ein, zwei Situationen im Spiel gerne noch mit dir eingehen. Elfmeter hast du ja schon gesagt, haben wir jetzt im Prinzip geklärt. Tor von Kimmich überragend gemacht. War das am Anfang für dich eine rote Karte für Nico Schlotterbeck oder sagst du, gelb ist okay, weil er dann noch über den Ball so wegrutscht? Es ist natürlich rüde, gar keine Frage, aber seine Intention war auch eindeutig, den Ball zu spielen und er hat ihn ja auch berührt.
Ich fand die Entscheidung gut. Ich fand Sven Jablonski auch gut. Also es gibt ja, wir diskutieren so viel über Schiris und so, aber ich finde, man sollte auch mal Schiris loben, die an so einem Abend eine sehr lange Leine gehabt. Aber das ganze Spiel über. Er hat viel laufen lassen. Da ging es ja richtig auf die Stäbe und er hat aber, ich finde, er hat eine gute Linie gehabt für so ein Spitzenspiel. Und das war dunkelst gelb. Ich glaube, Schlotti hat selber gesagt, wenn ich da vom Platz fliege, dann kann ich mich auch nicht beschweren. Aber ich fand in der Abwägung, das Bein relativ durchgestreckt, aber du berührst erst schon den Ball und dann ist da der Fuß. Du kommst aber nicht von hinten. Es war brutal, ist ja keine Frage. Ne? Es war brutal, aber er hat sich auch die Zeit genommen, finde ich, Jablonski. Es war eine richtige Abwägungssache. Er ist ja nicht sofort hin und er wird da auch noch Kontakt mit Sicherheit kurz gehabt haben mit seinem Assi und auch mit dem Keller vielleicht. Und ich fand die Entscheidung in Ordnung. Ich weiß, man kann sogar für alles Argumente finden. Man kann sogar sagen, das war Ball gespielt, glaube ich, theoretisch. Weil es war ja in diesem Delta, ne, zwischen Ball gespielt und rüdes Foulspiel, grobes Foulspiel, rote Karte. Also zwischen gar nichts und rot ist für mich dunkelgelb die richtige salomonische Entscheidung gewesen, ehrlich gesagt. Wir sind ja, glaube ich, in der Frühphase des Spiels, 15. Minute. Ich sitze jetzt hier irgendwo, aber es war ja Frühphase des Spiels. Da die rote Karte. Nee, also ich fand, ich in dem Moment dachte ich, jo, das war die richtige Entscheidung. Und das Spiel kann ich ja wirklich neutral betrachten, weil ich habe da fanmäßig bei beiden Vereinen keine Aktien drin. Und ich würde sagen, im Sinne des Spiels, auch der Größe, ja, ist ja egal, ob Kreisklasse oder Bundesliga, ich finde diese Entscheidung richtig. Ja.
Mhm. Ja, also ich fand sie deswegen auch gut, weil du hast sie auch als gut bezeichnet zu Beginn, weil das dann nicht die ganze Dynamik und Statik des Spieles verändert hat. Weil wenn du nach einer guten Viertelstunde die Bayern mit einem Spieler mehr auf dem Platz gehabt hättest, das wäre am Ende dieses Spiels, dieses tollen Spiels, was es dann hinterher war, auch gar nicht würdig gewesen. Weil ich glaube, dann wären wir, weiß ich nicht, in die Halbzeit gegangen und die Bayern hätten vielleicht mit zwei Toren geführt, weil sie dann eben die Qualität haben mit einem Spieler mehr und das für den BVB sehr, sehr schwierig geworden wäre. Aber so, finde ich, hat das Jablonski deswegen gut gemacht, weil er das Spiel nicht beeinflusst hat, sagen wir es mal.
Nee, genau. Eins will ich sagen, ist mir nämlich echt aufgefallen, in den ersten 5 Minuten, wir haben eben von der Dominanz, also dem Ballbesitz, ich würde es mal so nennen, dem Ballbesitz der Bayern in der Frühphase, die ja nicht gefährlich war. Da lagen ganz oft Dortmund auf dem Boden, weil die Bayern auch echt die Ellbogen ausgefahren haben. Das war also wirklich direkt, die Körpersprache war ganz klar, okay, heute geht's zur Sache, Leute, kein Spaß, das ist wie Pokal jetzt heute, ne? Und hat Jablonski ja auch laufen lassen. Er hat seine Linie das ganze Spiel über nicht verlassen. Und ich finde, das war, das muss man ihm auch ehrlich gesagt hoch anrechnen, dass er so ein Spiel auch ermöglicht.
Ja, weißt du, wenn du während des Spiels da auf der Südtribüne stehst, dann hast du natürlich oft einen anderen Blick auf die Dinge. Ja, und von da, wo ich stand, sah es so aus, als hätte Schlotterbeck zum Beispiel in der Situation einfach klar den Ball gespielt. Und warum bleibt der Bayern-Spieler da liegen? Wenn ich natürlich hinterher die Bilder gesehen habe, war klar, warum der liegen geblieben ist, weil er wurde auch fies getroffen. Ja, also ist mehr als nachvollziehbar. Und logischerweise hinterher, auch mit ein paar Tagen später, muss ich sagen, es war eine sehr gute Schiedsrichterleistung. Es ist gut gewesen, dass er da nicht sofort die rote Karte gezogen hat. Ja, bei dem Elfmeter sagt mein schwarz-gelbes Herz natürlich, einfach blöder Elfmeter, sagen wir es mal so. Einfach ein blöder Elfmeter. Ich saß gestern noch mit einem Freund zusammen und der hat auch gesagt, da muss man auch sagen, es ist ein Elfmeter. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, ein paar Tage später, sage ich, kannst du wahrscheinlich geben, Nico, beim letzten Mal, beim nächsten Mal bitte das Bein nicht so blöd ausstrecken und dann kriegst du kein Foul gepfiffen und dann geht das Spiel vielleicht am Ende unentschieden aus oder der BVB gewinnt sogar. Was machen wir denn jetzt aus diesem Ergebnis für Borussia Dortmund? Dass die Bayern jetzt logischerweise da durchgehen, das ist überhaupt gar kein Thema. Borussia Dortmund wird sich aber auch souverän für die Champions League qualifizieren. Aber emotional, Sven, und das ist für mich das ganz Entscheidende, ist ja irgendwie die Saison für Borussia Dortmund, und darüber haben wir vergangene Woche drüber gesprochen, die Saison emotional ein bisschen zu Ende. Und wir haben jetzt gerade mal Anfang März. Also was soll jetzt kommen? Raus aus dem DFB-Pokal früh gegen Leverkusen. Nicht mal die Playoffs in der Champions League überstanden. Das heißt, du hast jetzt kein Achtelfinale mehr. Was macht Borussia Dortmund jetzt emotional? Was machen alle Borussen mit dem Rest dieser Spielzeit?
Ja, also ich glaube, man braucht da keine Tränenamphore in Dortmund, wenn man Tabellenzweiter ist in der Liga und schaut, wie andere Vereine da in dieser Saison dastehen. Also das sind Luxusprobleme. Das würde ich mal echt so sehen. Also warum nicht einfach genießen und schon jetzt Anlauf nehmen dann für die kommende Saison und vielleicht auch da die richtigen Weichen stellen und die Mannschaft unterstützen. Also was ist der ureigenste Sinn davon, Dortmunder Fan zu sein? Dass man sich doch gegenseitig hat, dass man sich trifft, dass man Spiele zusammen guckt. Und klar, Menschen brauchen Ziele. In Dortmund hast du jetzt keine wirklichen Ziele mehr in dieser Saison, aber du hast, glaube ich, schon ein großes was du immer wieder feiern kannst, ernsthaft, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, das ist Gemeinschaft, dass man sich hat und zusammenkommt und diskutiert. Und Fußball ist ja wunderbar, du kannst über alles diskutieren. Vielleicht diskutierst du in Dortmund jetzt nicht mehr darüber, wie groß jetzt der Abstand zu den Bayern am Ende sein wird oder ob man Zweiter wird oder Dritter. Aber naja, es gibt ja auch schon Personaldiskussionen. Es wird jetzt auch darum gehen, wie geht's weiter mit Nico Schlotterbeck? Was für Ideen hat man auf der Kommandobrücke? Was tut sich da? Also es wird ja nie ruhig in Dortmund. Ich glaube, der Blick wird sich jetzt mehr darauf wenden. Die Saison, klar, wir haben jetzt den 25. Spieltag. Wir reden da noch von 10 Spieltagen und dann ist eine Weltmeisterschaft da. Also mit dieser Phase, glaube ich, wird man in Dortmund gut umgehen können. Weil guck mal, wie es anderen Vereinen geht, die gegen den Abstieg kämpfen oder die schon abgeschlagen sind. Stell die Frage mal den Heidenheimern. Und die werden sagen, ja, du Scherzkeks, deine Probleme hätte ich gerne. Ne? Also ich glaube, es tut auch manchmal ganz gut, das meine ich im Ernst, ich glaube manchmal, dass in Dortmund einfach so viele erfolgreiche Jahre da waren, dass man gar nicht mehr weiß, wie das denn war seinerzeit in der zweiten Liga oder als man fast pleite war in der Pathologie der viel Zitierten. Daran erinnern sich nur noch wenige. Man ist, ich will nicht sagen, dass Dortmunder Fans Erfolgsfans sind, aber diese Fragestellung ist für viele andere, also Fans, die jetzt nicht gerade Bayern sind, denkt man so, ja, Leute, ihr habt echt Probleme, also die würde ich gerne haben. Verstehst du, was ich sage?
Ja, absolut. Dann halte ich mal was dagegen. Und zwar, wenn ich sage, es geht nicht darum, dass Borussia Dortmund ständig Titel gewinnt, sondern es geht darum, dass sie mitreißenden, emotionalen, attraktiven Fußball spielen, dann ist der Borussia eigentlich schon glücklich. Das haben sie am Samstag gemacht und trotzdem haben sie das Spiel verloren und trotzdem haben die Leute gesagt, Dankeschön. Das war ein super geiles Fußballspiel. Ich gehe zufrieden aus dem Stadion. Zwar ein bisschen verärgert, weil mehr drin gewesen wäre, aber ich gehe zufrieden aus dem Stadion. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Ich bin oft in Dortmund. Ich habe sogar eine Dortmunderin geheiratet. Ja, ich weiß schon, was da auch abgeht in eurer Stadt. Und ihr könnt das so abfeiern, diesen Tempel da zu haben. Und warum nicht sagen, wenn ich als BVB-Fan das gehört habe oder gesehen oder im Stadion war, dieses 2:2 von Svensson und der läuft 10 Meter und macht da vor der Tribüne so ein Seitfall-Salto und es ist die pure Lebensfreude. Das ist wirklich das von Grönemeyer besungene Sekundenglück. Und wenn man diese Momente hier und da mal hat, dann sollte man das auch einfach zulassen und dankbar annehmen und sagen, yo, geil, das ist Borussia Dortmund. Weißt du noch, damals das 2:2 vom Svensson, das war doch so ein Moment, oder? Oder Schlotti mit dem Mucki-Jubel.
Ja,
warum nicht
ja,
in dieser Situation
Fall.
Jetzt diese einzelnen Aspekte nehmen und sagen, da es kommen auch wieder vielleicht so die Zeiten, wo man sich über das große Ganze freut, über vielleicht wieder mal zum Borsigplatz fährt, um zu feiern und so. Aber jetzt, und das ist im Leben, glaube ich, oft so, ist es vielleicht kein überragendes Jahr, aber trotzdem ist immer hier und da wieder Glück zu finden. Und da würde ich wirklich aufrufen, Leute, wir gucken alle die Tagesschau, wir sehen, was gerade in der Welt abgeht. Und wenn wir da glückliche Momente haben und Gemeinschaft haben und sagen, wir sind in Farben vielleicht getrennt von denen, die da auch im Ruhrgebiet wohnen, aber in der Sache vereint, dass wir eine gute Zeit haben wollen, dann glaube ich, ist da Glück zu finden. Und nicht in der Suche nach welche Ziele kann ich jetzt in 2 Monaten erreichen? Darum geht es zurzeit nicht in Dortmund.
Ich zitiere mal den Freund, mit dem ich da gestern Abend noch zusammensaß von der Bude hier. Das ist ja auch der Klassiker. Na, jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer, dann sitzt man abends wieder länger an der Bude. Der hat gesagt, es geht doch mir nur darum, dass wir alle zusammen eine gute Zeit haben. Das war die Aussage, die er getroffen hat. Und im Prinzip hat er damit auch völlig recht. Der Fußball und auch der Erfolg natürlich der Mannschaft, der kommt noch oben drauf. Logischerweise aber auch nachvollziehbar, dass man natürlich nach vielen erfolgreichen Jahren in den 90ern oder dann auch in den 10ern schon danach strebt, zumindest mal ab und zu einen DFB-Pokal zu gewinnen oder nicht 20 Jahre warten zu müssen, wieder deutscher Meister zu werden, wenn man dann auch so nah dran war. Trotzdem, Borussia Dortmund wird irgendwann, bin ich mir relativ sicher, wieder deutscher Meister werden. Und wenn man dann mit dabei ist, dann ist das wohl die größte Party, die man jemals gefeiert hat. Da bin ich mir relativ sicher.
Sagst du einem Kölner,
wenn sich das so,
der deutscher Meister wurde, als
ja, so aufstaut, ja.
Als ich 6 Jahre alt war, war Köln mal deutscher Meister. Ja, okay. Ich würde das nicht sagen, dass Köln nochmal deutscher Meister wird in meinem Leben. Aber vielleicht gibt es ja den Leeds-Moment irgendwann.
Ja, also ich fände es fantastisch, wenn irgendwann der FC mal deutscher Meister wird. Da bin ich ehrlich. Also dem FC würde ich es auf jeden Fall gönnen, weil das ja auch vielleicht die einzige andere Stadt in Deutschland ist, ja gut, die hier im Ruhrgebiet, teilweise darf ich ja namentlich nicht nennen, wo die ganze Stadt diesen Verein lebt. Auch wenn es natürlich noch den Fortuna gibt und die Viktoria dann auch noch mal ein bisschen kleiner. Aber dieses Gefühl hier, das ist halt schon sehr besonders. Es sind ganz viele Hörerfragen reingekommen und natürlich beschäftigt sich da auch ein Großteil der Leute mit Emre Can und seiner Situation. Deswegen will ich die gar nicht alle vorlesen, sondern ich möchte deine Meinung dazu hören. Er ist nicht mehr 26 Jahre alt. Er hatte eine schwierige Saison. Seine Bilanz, wenn der BVB gespielt hat und er auf dem Platz stand, ist jetzt mittlerweile sogar negativ. Ja, sie war ausgeglichen nach dem Atalanta-Spiel, glaube ich, oder auf jeden Fall nicht gut. Wenn er nicht gespielt hat, deutlich erfolgreicher. Er war lange raus, kommt dann zurück. Dann hat er dieses sehr unglückliche Spiel auch in Bergamo. Jetzt diese schwere Verletzung und der Vertrag läuft aus. Sven Pistor ist jetzt für einen kurzen Moment mal in der Rolle von Sebastian Kehl und Lars Ricken und muss sich entscheiden. Was machst du mit der Vertragssituation von Emre Can?
Wenn ich das Geld verdienen würde von den beiden genannten, würde ich direkt was sagen können. Nein, ich kann da, ich mir fehlt die Detailkenntnis, um wirklich hier was Profundes dazu zu sagen. Ich kann dir die Antwort dahingehend geben, dass ich Emre Can, ich finde es ein guter Typ. Mir ist 33 jetzt, ne?
32, glaube ich, ja. Ich gucke aber gerne nochmal nach. Ja.
Ich glaube nicht, dass man so einen Vertrag auslaufen lassen sollte. Aber das sagt der Romantiker in mir, der sagt, da geht es auch um Themen wie Loyalität und Perspektive, und da wird sich sicherlich, wenn man will, einen Weg finden lassen, und wer weiß, wofür man ihn nochmal braucht. Es gibt ja Gründe, warum er so ein Emotional Leader lange Jahre war, und Spieler, die dann so ein Vertrauen bekommen, das ist grundsätzlich, wenn du Menschen vertraust in einer schwierigen Situation, denen zur Seite stehst, wenn sie es können, werden sie für dich durchs Feuer gehen. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Emre Can ist ein Kämpfer. Ein Kämpfer und spielt nicht umsonst bei Borussia Dortmund oder für die Nationalmannschaft. Du hast jetzt eben, dass er den defizitären Blick auf ihn gehabt. Kannst du bei jedem Spieler bringen. Das ist ja klar, es gibt Phasen und das ist vielleicht nicht die beste und dann passiert sowas. Wie entscheidest du da? Also mein direktes Gefühl würde mir sagen, es wäre schön, einen Weg zu finden, seinen Vertrag dann zu verlängern und zu sagen, wir geben dir das Jahr zu dann angepassten Bezügen, und da geht es ja in Details, die ich gar nicht kenne und so, ne? Aber in dem Alter muss man natürlich über sowas reden. Aber ich würde es nicht unterschätzen, was das für eine Auswirkung auf die Mannschaft hat. Loyalität. Ich habe so viele Gespräche schon geführt mit Fußballern, die sagen, unser Sport findet wirklich zwischen den Ohren statt. Also natürlich gibt es so diese Leistungsparameter und ach, keine Ahnung, wir analysieren uns in der Tod mittlerweile in Deutschland mit Endgeschwindigkeiten und ich weiß nicht was. Also wir haben Statistiken für alles. Letztens habe ich mit Christian Hochstetter gesprochen, als seinerzeit in Gladbach Jupp Heynckes die Mannschaft zusammenrief, hat gesagt, ihr kommt alle, also jeden Einzelnen rief er an und hat gesagt, 10 Uhr morgen früh bei mir zu Hause. Und jeder einzelne Spieler dachte, er müsste allein zum Rapport, zum Trainer. Und dann war, jeder kam an und dann im Wohnzimmer saß die gesamte Gladbacher Mannschaft und Jupp Heynckes, der Trainer, sagte, Jungs, ihr wisst, ich liebe euch, ich liebe diesen Verein. Er hat mir alles gegeben, ich bin euer Trainer gewesen, aber ich will, dass ihr die Ersten seid, die es erfahren. Mit euch kann ich keine Titel gewinnen, ich wechsle zu den Bayern als Trainer. Und die Mannschaft saß da und dachte, okay, fand es natürlich auch wieder gut, weil sie ins Vertrauen genommen wurden. Und was glaubst du, wie die Spiele danach liefen? Die haben 11 Spiele in Folge danach gewonnen. Wurden jetzt nicht deutscher Meister oder so, aber er sagt, das war doch ein Musterbeispiel dafür, was Fußball im Kopf und Trainer und die richtige Menschenführung, ne, freisetzen kann. Und jetzt wieder runtergebrochen auf einen einzelnen Spieler. Wenn der in so einer schwierigen Phase das Vertrauen bekommt und man sagt, wir finden einen guten Weg, was glaubst du, was der sich für dich zerreißen würde? Also deswegen bin ich eher nicht bei dieser Wegwerfmentalität nach dem Motto, ja, okay, vielen Dank, bis hierhin, jetzt der Nächste. Solche Vereine gibt es, glaube ich, auch. Ich hoffe nicht, dass Dortmund so einer ist.
Ich weiß nicht, ob du schon mal die Gelegenheit hattest, mit Niko Kovac persönlich zu sprechen. Du hast gerade diese unglaublich gute Menschenführung von Jupp Heynckes angesprochen. Er hat das ja dann später bei den Bayern, als sie dort das Triple gewonnen haben, nochmal so hinbekommen, eine Truppe voller Stars auch so zu führen, dass sie erfolgreich war. Er hat das mit Real Madrid auch mal geschafft, auch wenn er da nur sehr kurz Trainer war, aber auch ja ein absolutes Star-Ensemble gewesen, damals 98, als die die Champions League gewonnen haben. Ist Niko Kovac so ein Typ, der das auch so hinbekommen kann? Also die Kabine so zu führen, dass alle Spieler das Maximum bringen. Also es geht, glaube ich, gar nicht darum, immer darüber zu diskutieren, hat der Kader die Qualität oder nicht, sondern dass die Spieler das konstant hinbekommen. Das ist, glaube ich, das Thema. Weil in einzelnen Spielen zeigen sie es immer wieder. Aber ist das dann Kovacs größte Herausforderung?
Das ist sicherlich eine Riesenherausforderung, eine Mannschaft irgendwie immer satt und hungrig zugleich zu halten. Ja, also, dass du eine gewisse Zufriedenheit, aber auch ein Reizklima hast. Also das ist eine Riesenherausforderung. Und es gibt bei Niko Kovac gibt's ja wunderbare Beispiele. Ich war beim Pokalfinale da, als sie mit Frankfurt Bayern München aus dem Stadion gespielt haben. Was war das für ein Moment? Und mittendrin war Niko Kovac. Also auch da kann ich ja sagen, wow, da muss schon sehr vieles sehr gut gewesen sein. Und ich schätze seine, also ich finde so in den Momenten, also ich glaube, dass er ein ziemlich normaler, ehrgeiziger Mensch ist, der irgendwie einen guten Kompass hat. Und dann gibt's wieder so Geschichten wie mit Thomas Müller bei den Bayern, wo dann das natürlich ein mediales Thema wurde und er dieses Thema wieder moderieren musste. Ich maß mir da kein Urteil zu, weil dafür dieser Moment in der Kabine, wo es darum geht, dann oder ne, diese direkte Arbeit mit der Mannschaft, der wäre nicht da, wo er ist, wenn er das nicht wirklich beherrschen würde. Ich glaube, das ist wohl so. Ich finde auch, dass ehrlich gesagt, seit Monaten reden wir ja der Kovac-Fußball. Als sei das irgendwie eine Last oder ja, nicht so dieser Filet-Fußball, das ist alles so ergebnisorientiert. Und Dortmund spielt eine mega Saison. Guck mal, die Punktebilanz in der Bundesliga. Die spielt echt eine gute Saison und das ist auch Niko Kovac, ne? Aber wir haben oft so diesen fordernden, dann manchmal auch negativen Blick auf Leute. Ich bin gespannt, wie das da mit Niko Kovac weitergeht in Dortmund. Ich finde den Mann spannend.
Ja, das ist die Diskussion der Saison, kann man eigentlich schon sagen. Ja, Niko Kovac und die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Und ich glaube, im Sommer sollte da schon eine gewisse Form von Weiterentwicklung stattfinden im Hinblick auf die neue Saison. Ist natürlich mit der Weltmeisterschaft dann ein bisschen schwierig. Ich nehme mal die nächste Frage mit rein. Fehlt dieser Mannschaft nicht einfach nur ein Unterschiedsspieler im Mittelfeld? Also so ein richtiger Taktgeber, weil Borussia Dortmund hat da gute Spieler, die alle ein hohes Niveau haben, aber keiner hat so ein sehr hohes Niveau. Fehlt dieser eine Spieler?
Nein. Ich glaube nicht, dass man das, was für einen Spieler schwebt dir da vor?
ein Spieler, der das Spiel so richtig an sich reißen kann. Also ich gehe mal davon aus, dass der Hörer da auch so geht in Richtung, ich weiß nicht, so ein Typ Kimmich, ja, der dann halt nochmal den Unterschied halt ausmacht, der in der Lage ist, die anderen Spieler so richtig zu führen, weil Julian Brandt ist dafür nicht der Typ. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist vielleicht auch eigentlich gar nicht sein Charakter. Felix Metscher ist ein sehr, sehr stiller Typ. Von dem bekommt man eigentlich ja nur Dinge mit, die er irgendwie im Internet postet. Aber das ist ja mal ein ganz anderes Thema. Chukwuemeka kommt in der Regel immer nur von der Bank. Sabitzer, mal verletzt, mal nicht verletzt, macht dann mal ein sehr gutes Spiel, macht dann wieder nicht so ein gutes Spiel. Vielleicht fehlt da dieser eine Spieler, der in der Lage ist, das so zu handeln, wie das eine Mannschaft braucht, die mal einen Titel gewinnen möchte.
Naja gut, aber du kannst die Diskussion ja auch führen mit Guirassy und Silva. Dortmund spielte eigentlich von der Papierform her mit Silva als Stoßstürmer oder eben Sturmspitze. Aber der war überall zu finden, nur nicht wirklich in den Abschlussbereichen, sondern eher in den Assist-Bereichen. Ne? Immer auf den Flügeln und legte dann Bayer auf und so. Das war... Da ging das eine Stunde lang total gut. Ich finde, er hat für sehr viel Verwirrung gesorgt. Aber da mussten halt die Dortmunder mannschaftsteilig die Arbeit in der Sturmspitze übernehmen. Aber es gibt ja Gründe, warum Guirassy nicht von Beginn an spielt. Und vor einem halben Jahr war er noch der gelobte Stürmer oder die Lebensversicherung, haben wir ja gesagt, in der vergangenen Saison. Jetzt steht er bei, glaube ich, 11 Toren im Vergleich zu 30 bei Harry Kane. Also das ist ja... Es ist nicht so monokausal, finde ich, zu erklären. Julian Brandt ist für mich auch echt ein Rätsel. Was für ein fantastischer Fußballer. Und seit Jahren denke ich mir, Mensch, wo ist denn der letzte Schritt von dir? Also, er ist überragend, wirklich ein nah an Fußballgenie. Also ich finde, der ist super. Aber in der Rolle, in der du jetzt gerade so einen Kimmich beschreibst oder so, ist er natürlich nicht. Na, klar, wird so ein Charakterspieler Dortmund gut tun. Aber Nico Schlotterbeck ist auf einer anderen Person genau das, was du beschrieben hast, und bringt sich ein. Wir hatten jetzt dann das Kopfballtor gemacht. Ne? Alle Menschen auf dieser Welt wollen einen Stefan Effenberg in seiner Prime. Das ist ja klar. Ne?
Ja.
Jede Mannschaft dieser Welt will das. Und die sind halt echt schwer zu finden. Aber auch die müssen Bausteine in einer Mannschaft sein. Effenberg wäre um ein Haar mit Gladbach abgestiegen und musste dann auch gehen. Wir hatten es eben mit Gladbach, ne? Und dann war es das für Gladbach. Und dann ging er eben zu den Bayern und so weiter. Klar, das wird jetzt im Sommer die Aufgabe sein, von Dortmund vielleicht dann nochmal auf die Suche zu gehen. Also nicht jeder Plan geht auf und nichts ist steter als der Wandel. Also es wird sicherlich Abgänge geben und Zugänge geben. Diesen Spieler brauchen alle Mannschaften dieser Welt. Und wenn es die gibt, dann du brauchst die Spieler, die das Spiel an sich reißen. Und Kimmich ist so einer in einem großen Spiel. Wow, leitet er den Ausgleich ein und macht den Siegtreffer. Müssen wir nicht weiter drüber reden.
Mhm. Ja.
Und eine Woche vorher bekommt er so viel Kritik, dass er da am Flügel ausrutscht und viel zu gefährlich dann den Ball in die Mitte passt. Und da hat doch Bayern, wer hat dann mal, gegen wen haben die nochmal gespielt? Da haben sie doch dann den Ausgleich kassiert. Erinnerst du dich doch? Da war Kimmich derjenige, der am Wochenende, na, alles,
ja, so, ja,
kann
ja.
Das sein, viel zu riskant, klär das Ding, mach's auf die Tribüne und so. Ja, und eine Woche später feiern wir den voll ab. Oder? Das ist die Spannbreite,
ja,
wo wir diskutieren.
Dafür diskutieren wir ja. Das ist ja das Schöne daran.
Nee, aber
ja,
du weißt, was ich meine.
Ja,
also,
absolut.
Dortmund ist Zweiter und spielt eine super Saison. Also es ist halt, ich glaube, es ist total schwierig, das Dortmunder Publikum glücklich zu machen. Ich glaube, das ist total schwierig. Ich kenne auch einen, der ist Bielefeld-Fan. Ganz andere Etage. Die waren im Pokalfinale mit Mitch Kniat. Der hat die aus der dritten Liga in die zweite geholt. Die spielen jetzt eine stabile Saison in der zweiten Liga. Eine stabile Saison in der zweiten Liga. Haben das Pokalfinale erreicht. Das beste ever in der Bundesliga-Geschichte war mal ein 8. Platz unter Horst Köppel Anfang der 80er Jahre. Mit anderen Worten, die leben gerade eigentlich einen Traum. Aber sobald die einmal verlieren, ja, der Kniat, ich sag schon seit anderthalb Jahren und so. Wie willst du solche Menschen von dir überzeugen? Das geht gar nicht. Und ähnlich ist es manchmal zum Teil in Dortmund gelagert, wenn du mit den Leuten da diskutierst.
Eigentlich kannst du das manchmal und zum Teil ruhig streichen und durch andere Wörter ersetzen.
Aber ihr werdet da kein Glück finden, wenn ihr das immer so seht.
Ja. Hier wird gefragt, ob Trainer forscht bzw. Jugend forscht jetzt für den Rest der Saison. angedacht werden sollte, weil Ignacio, der reinkam, also von dem würde ich jetzt gerne mehr sehen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, also warum nicht? Warum nicht sagen, okay, wir versuchen schon irgendwie Ideen zu entwickeln, vielleicht setzt man sich in Dortmund ja wirklich hin und sagt, okay, also wir galoppieren jetzt mal Richtung WM und gucken, dass wir Zweiter werden. Aber sind auch recht früh dran. Wir wissen in etwa, wo wir rauslaufen in dieser Saison. Und dann lass uns schon mal drüber nachdenken, wie der BVB für die neue Saison aussehen kann. Hast ja einen riesen Vorteil. Im Gegensatz zu Mannschaften, die nicht wissen, in welche Richtung es da für sie geht. Auch etatmäßig. Ne? Stuttgart, Leverkusen und ich weiß nicht was. Das ist ja ein riesen Unterschied. Und da bist du, glaube ich, schon in der Komfortzone in Dortmund, wo du in der Tat mal Dinge ausprobieren kannst, klar.
Ich möchte hier jetzt eine humoristische Frage vorlesen. Anton ist einfach der bessere Innenverteidiger. Schlotterbeck ist so dermaßen hüftsteif, da würde ich lieber eine Actionfigur von Jürgen Kohler aufstellen. Wer ist denn jetzt der bessere Innenverteidiger in Dortmund? Das ist auch so eine interessante Diskussion. Ich würde sagen, die generellen Fähigkeiten von Nico Schlotterbeck sind vielleicht ein bisschen höher, weil er auch im Spielaufbau natürlich fantastisch ist. Aber die solidere Nummer ist Waldemar Anton?
Ja gut, auch da gibt's für alles Beispiele. Also ich glaube, es ist doch super, beide zu haben. Also ich glaube, da so den einen gegen den anderen auszutauschen und zu sagen, wer ist der bessere von beiden, in solchen Fällen erinnere ich mich an Jorge Valdano, der mal gefragt wurde, großer Fußballphilosoph, seinerzeit ja auch Nationalspieler aus Argentinien, Weltmeister. Und da gab's in der Süddeutschen war das ein großes Interview mit ihm. Und da wurde er gefragt, natürlich die ewige Frage nach Ronaldo und Messi in dem Fall. Aber also wer war der größte Goat, die Goat-Diskussion? Und die hat ihn auch gelangweilt. Und ich fand die Antwort von ihm total gut. Weil er sagte, solange ich lebe, werde ich gefragt, wer war besser, Maradona oder Pelé oder jetzt eben Messi oder Ronaldo. Sagt er, Leute, wir sollten doch einfach froh sein, dass wir sie alle hatten. Und die Antwort fand ich total cool. Also, ne?
Ich wollte dich nämlich fragen, zu wem schaltest du lieber, zu Burkhard Hupe oder zu Armin Lehmann? Ja?
Beides Leib- und Magenfreunde von
ja,
mir.
Eben, deswegen.
Da mache ich keine Unterschiede. Nee,
das ist ja der Punkt. Welche weitere Erwartungen hast du denn sonst noch an den BVB in dieser Saison?
Erwartung? Ich bin immer froh, dass ich Dortmund in meiner Sendung habe. Ich würde mir wünschen, dass sie oft samstags um 15.30 Uhr spielen und ich nicht mit mich dadurch, ich sag mal, durchs Unterholz der Liga kämpfen muss mit Heidenheim gegen Hoffenheim oder so. Also das wäre etwas, aber das wäre eine Sache, die sie eher bei der Ansetzung bei der DFL machen sollten. Dortmund ist, nein, ich freue mich, wann immer ihr da seid und ich freue mich auch, um das auch zu sagen, bei den ganzen Diskussionen und der vielleicht gefühlten Unzufriedenheit von einigen Dortmunder mit dieser Saison. Dortmund ist immer gesprächswertig. Ja, wann immer ich da natürlich sage, okay, und in Dortmund wird wieder irgendwie, keine Ahnung, die Zukunft diskutiert. Lars Ricken und Sebastian Kehl, ist er da wirklich noch glücklich? Oder ist nicht vielleicht doch der HSV eine Idee, wo er dann wirklich King of Everything sein kann und so? Sowas wird es ja immer geben in den nächsten Wochen. Und da bleibt Dortmund ein treuer Begleiter, dass wir Woche für Woche für Woche in WDR 2 Liga Live auch über den BVB diskutieren können.
Ich lese jetzt mal wieder eine tendenziell, also ich weiß nicht, ob das so vorkommt, als wären alle Borussen irgendwie negativ, ja, aber die Fragen gehen immer in diese Richtung.
Schon, ne?
Eine längere Frage vor, und zwar, die Leistung gegen Bayern zeigt doch, was mit dem viel kritisierten Kader doch möglich ist. Dabei hatte man nicht das Gefühl, dass der BVB in diesem Spiel überperformt hat. War das Debakel in Bergamo ein Ausrutscher? Waren die Spieler während des Spiels in Bergamo vielleicht schon mit dem Kopf beim Spiel gegen die Bayern, wohlwissend, welche Brisanz das Spiel in der Lombardei hatte, vor allem mit Blick auf die Ereignisse im Vorfeld, hätte man alles daran setzen müssen, in die nächste Runde einzuziehen. Und die Fans von Man City, glaube ich, die haben ja dann von den City-Spielern die Reise nach Norwegen zu Bodo Glimt bezahlt bekommen. Ja? Und hier wird gefragt, wann wird das beim BVB mal der Fall sein? Er fragt für einen Freund. Ich weiß aber, diese Person war selber in Bergamo vor Ort. Wahrscheinlich möchte da einfach nur die Reisekasse wieder ein bisschen gefüllt werden. Ja. Das ist der Grund. Aber wir haben ja eben schon ein bisschen über diese Diskrepanz gesprochen zwischen diesen beiden Spielen. Ich bin dann immer wieder der Meinung, wenn diese Konstanz fehlt, und das ist ja so, kann man ja nicht von der Hand weisen, dann ist es am Ende eine Frage der Qualität. Bayern München hat diese Konstanz, weil die Spieler besser sind. Kann man es darauf runterbrechen?
Ja, auch bei Bayern gibt es natürlich Beispiele wie Spielzeiten, wo sie nicht ihrem eigenen Anspruch gerecht werden und dann mal im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel rausfliegen. Also auch da gibt es solche Beispiele, findet nicht in dieser Saison statt bei Bayern München, aber in der Champions League rutschen sie ja dann immer wieder aus. Das lässt einen wirklich so ein bisschen ratlos zurück. Und da kann ich echt den Frust verstehen. Ich konnte es überhaupt nicht glauben, dass Dortmund nach diesem Hinspiel da rausfliegt. Ist für mich schlicht und einfach unerklärlich heißt, ich würde natürlich sagen, ja, der hat einen Fehler gemacht, das war schlecht und hier vercoacht und bla bla bla. Und ich hätte alle Argumente auf meiner Seite und wäre ganz toll und würde hier vom Hof reiten und alle sagen, ja, habe ich auch so gesehen, bist doch super. Aber in letzter Konsequenz kannst du es ja nicht wirklich erklären, dass Leute so eine Leistung dann abliefern. Da ist ja kein böser Wille hinter. Die wollen ja, aber sie kriegen es nicht abgerufen und dann laufen Dinge. Und dann bekommt so ein Spiel so eine Dynamik. Dann sind so 50-50 Sachen, die gegen dich fallen. Da kommt Pech und so. Ja, und da bist du mal auf der anderen Seite von Fußball, wo er wirklich wehtun kann. Und wenn du wiederum jetzt Fan von Atalanta Bergamo bist, weißt du ganz genau, warum noch Generationen, ne, in deiner Familie Atalanta-Trikots kaufen werden. Ne? Also so ist das ja. Aber es kostet halt verdammt viel Geld in dem Fall auch. Und das ist natürlich super ärgerlich, ne? Wenn du sagst, okay, komm, wir wollen mal irgendwie versuchen, zumindest mal es ein bisschen spannend zu machen für die nächste Saison, dass die Bayern nicht wieder so weit wegmetern. Da brauchst du natürlich die Kohle. Und ich weiß nicht, wie das jetzt war in der jüngeren Vergangenheit. Dortmund hatte ja schon dieses Geschäftsmodell mit Haaland und ich weiß nicht was, wo man wirklich, wirklich Geld generiert hat aus Spielern, die man dann weitergereicht hat. Ja, ob sie seinerzeit Sahin hießen oder so. Da hat man wirklich, das war ja so ein Modell, das ging ja in Gladbach auch lange gut. Ne? Und ich hoffe, ja, da bist du viel näher dran. Aber ich weiß nicht, ob das nach wie vor so exorbitant läuft, dieses Business, diese Idee.
Naja, wenn du jetzt mal auf den aktuellen Kader schaust, wer sind denn die Kandidaten, die noch Geld bringen könnten? Dann hast du Gyasi, der ist natürlich jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Schlotterbeck natürlich, logischerweise, den willst du aber eigentlich gar nicht abgeben, genau, weil er so wertvoll ist für die Mannschaft.
Genau.
Kobel, da könnte man noch drüber diskutieren und vielleicht noch Felix Metscher. So.
Ja.
Die anderen Spieler, die geben dir ja keine 20, 30, 40, 50 Millionen Euro. Also da sind sie schon in Risiko gegangen, weil vor ein paar Jahren war es ja die Diskussion, ja, sie brauchen mehr Erfahrung. Sie haben viele tolle junge Spieler, aber sie brauchen mehr Erfahrung. Dann haben sie so einen Niklas Süle geholt, wo du wusstest, der hat die Erfahrung.
Für richtig viel Geld auch, ne?
Ja, für richtig viel Kohle, für ein exorbitant hohes Gehalt. Ist halt komplett in die Hose gegangen. Also vielleicht muss man sich sogar wieder darauf besinnen, eher wieder jüngere Spieler zu holen. Deswegen meine Bitte, Niko Kovac, Inacio und Reggiani, die dürfen gerne ein bisschen mehr spielen. Da hat keiner was dagegen, weil die Champions-League-Qualifikation wird ja sowieso funktionieren. Ich möchte gegen Ende unseres Gespräches nochmal wieder ein bisschen in die humoristische Richtung gehen, ja, und frage an der Stelle, das, was Micha hier fragt, gibt es neben dem Kacktor des Monats auch das Pistor des Monats beim WDR?
Ja, das in der Tat, das Pistor gab es einmal, also ja, das ist der Name, ne? Dass das nicht viel öfter kommt, aber es ist in der Tat Pistor. Da gab es sogar mal, glaube ich, von der Zeigler-Redaktion irgendwie mal diesen Steilpass. Früher war ich Torhüter. Und das war das erste Mal, als mir das begegnet hat. Ich habe im Fußball alles gespielt, weil ich so schlecht war. Ich mache die Tore mit dem Mund. Ich habe Fußball immer geliebt, aber ich habe keinen Antritt. Ich hatte nicht wirklich einen guten Schuss.
Zweikampf,
ja. Also sagen wir so, mit dem, was ich jetzt mittlerweile über Fußball weiß und mit der heutigen Einstellung zu Dingen, glaube ich, wäre ich schon ein passabler Fußballer gewesen. Aber ich war einfach total verspielt. So, war Mittelstürmer und Torhüter und alles. Also ich war im Prinzip die Verzweiflungstat meines Trainers und der stellte mich dann ins Tor. Und eigentlich war ich da gar nicht schlecht, war ja auch ziemlich groß und so. Aber dann fing ich ein und dann weiß ich noch ganz genau, dass er dann, es war so ein Hallenturnier, Jugendhallenturnier. Wo er, Mensch, was war denn das schon wieder für ein Pistor? Ja, das habe ich natürlich gehört. Und der Name begleitet mich jetzt schon seit 53 Jahren. Es ist so.
Ja, ich heiße Staat mit Nachnamen, da wird auch gern der ein oder andere Scherz mitgemacht, aber gut. Box, killen, ziehen. Für mich als Kind der 80er sind diese Worte nichts. Es ist der Strafraum der 16er und Spiele gewinnen. Oder bin ich mittlerweile sprachlich, ja, einfach aus der Zeit gefallen, wird da gefragt. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Die Sprache entwickelt sich natürlich immer weiter, ja. Ich sag auch gerne noch Strafraum und 16er anstatt Box. Wie ist das denn bei dir?
Ja, also ich bin da ganz entspannt. Ich verstehe das eine und das andere und ich finde zum Beispiel Schiedenspieler gar nicht schlecht, weil das kann ich mir bildlich vorstellen. Mhm. Und habe da irgendwie, ja, okay, cool, es ist auf einer Schiene da außen, hat die Aufgabe hin und her da zu fahren, wunderbar. Sprache entwickelt sich immer. Und ist in meinem Beruf ja schon wichtig, weil jeder von uns reklamiert für sich ja fast zeitlos zu sein und über Entwicklungen zu stehen. Aber ist Quatsch, Sprache ist ein Spiegel unserer Gesellschaft und es gibt wahnsinnig viele coole Redewendungen. Ich habe selber Kinder und finde das immer spannend eigentlich, wie Sprache sich auch weiterentwickelt. Aber es gibt auch Dinge, wo ich denke, okay, entspannt euch mal, das ist nicht so unbedingt mein Ding. Aber ja. Also ich bin froh, dass wir nicht über das Gendern reden. Das ist, glaube ich, etwas, was viel, viel weiter reingreift, wo Leute dann sich auch spalten lassen und so. Das finde ich Sprache. Du hast mitbekommen, ich versuche Dinge zu finden, die vereinen. Und da
mein absolut. Gott. Ja, ja,
das
absolut.
Ist der Box-to-Box-Player, der Sechser, der. Das ist, ja, aber ich glaube, den Vorstopper in der Form gibt es auch nicht mehr.
Nee, die Zeiten des Vorstoppers sind tatsächlich vorbei.
Vielleicht
es gibt
kommen
auch nicht
die
mehr.
Wieder. Der linke und der Vorstopper.
Ja, und der rechte und linke Läufer. Ich weiß nicht, ob die auch wieder kommen. Ja,
ja, ja, genau.
Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. In der Antwort darf es nicht um den FC gehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Hm? Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, die du mal innerhalb der Konferenz sozusagen ja begleitest, moderierst, kommentierst, wie auch immer, was wäre das? Weil dass der FC Meister wird, habe ich ja gerade damit ausgeschlossen. Du musst ja was anderes aussuchen.
Also ganz ehrlich, ich sag das mal, also um jetzt einfach, da müsst ihr jetzt stark sein, aber es gab ja auch einen Landesvater in NRW, Johannes Rau, der war dazu da, um Gräben zuzuschütten, Menschen zusammenzubringen. Wovon ich mal träumen würde, wäre die 4 Minuten Meisterschaft der Bayern und am Ende holt Schalke die Schale.
Ja, gut, vielleicht bist du hier im falschen Format, was das angeht.
Ich habe das vorgesetzt mit Johannes Rau. Jetzt musst du Größe zeigen.
Ja, das ist ja etwas sehr Unrealistisches. Von daher kann ich die Antwort so akzeptieren. Ja.
Aber die steht, die meine ich auch ernst.
Ja, also die hätten natürlich damals da alles abgerissen, gar keine Frage. Müssen wir nicht drüber reden. Ja. Genauso wie vor fast schon 3 Jahren tatsächlich ist es dann bald her.
Oh Mann,
in Dortmund, ja.
Ja, das war ein, alles war, ich habe Freunde, die sind nach Dortmund, die standen, ich meine, muss ich dir ja nicht erzählen. Es war ja so, alles war so klar. Alles war so klar. Und dann das, also das ist etwas, das war hart.
Das war sehr hart. Deswegen möchte ich nicht weiter darüber reden.
Gut.
Und nochmal darauf verweisen, wenn ihr dieses Format unterstützen wollt, schaut vorbei auf schwarzgelberunde.de, liked, kommentiert, teilt. Und wenn ihr zum Beispiel ins Stadion geht, wie nächsten Samstag in Köln, dann jagt einfach ein Foto in eure Instagram-Story. Dann könnt ihr die schwarz-gelbe Runde auch kommentieren und so weiter und so fort. Und alle Informationen nochmal auch zum Thema Merchandise auf unserer Internetseite. Sven, wie wirst du die nächsten Tage jetzt verbringen in Schweden? Was wirst du da so treiben?
Ich werde mich vorbereiten auf Bernd Neuendorf. Hab mir schon alle Informationen geholt, die ich dazu brauche. Das ist, ich meine, bist ja auch Journalist, dann weißt du, da macht man einfach seine Hausaufgaben. Und das ist ja... Ja, ein sehr interessanter Gesprächspartner. Das ist dann schon, da werde ich jetzt mal ein paar Stunden investieren. Und das werde ich vorbereiten. Und ja, genau, also ehrlich gesagt, arbeiten.
Mhm. Hast du noch so einen Wunsch für Einfach Fußball, wen du da gerne mal begrüßen würdest?
Bei Einfach Fußball, ich glaube, ich würde, ich habe immer gedacht, Jürgen Klopp, aber der war jetzt, also Jürgen Klopp fände ich schon spannend, aber oft sind es ja diese Gesprächspartner, die interessantesten Geschichten erzählen, die den Leuten noch gar nicht so richtig bekannt sind. Ja. Also ich fand jetzt ehrlich gesagt diese Lena Kassel mit ihrer Lebensgeschichte, auch mit ihrem Coming Out und der Rolle des Fußballs in einer auch herausfordernden Familienkonstellation, also was Fußball für sie für eine Rolle spielt und was für Werte sie auch leben will am Mikrofon und so, das fand ich total spannend. Und die habe ich im Doppelpass kennengelernt, als wir da saßen. Und dann habe ich gesagt, Lena, hättest du Lust? Und ja, klar, auf jeden Fall. Und solche Begegnungen, ne, also von denen ich vielleicht jetzt noch gar nicht weiß, dass ich die spannend finde. Ich glaube, den oder diejenige würde ich gerne treffen, wo ich eigentlich gar nicht so viel erwarte und dann total überrascht werde. Weißt du, was ich meine? Never meet your idols. Wenn man mit den ganz großen Namen spricht, ich habe mit Günther Netzer gesprochen, mit Wolfgang Oberath, Netzer war toll. Na, aus einer Stunde wurden 3 Stunden. Am Ende des Podcasts sagte er dann, ja, und was trinken wir jetzt? Und wir gingen in Sylt in seine Kneipe und tranken da noch 2 Stauder, die es da übrigens gab. Und unterhielten uns über das Leben. Das sind so Momente, die ich nie vergesse. Aber damit konnte ich ja gar nicht rechnen, als ich hinfuhr. Also das heißt, nein, ich habe das nicht als, den würde ich jetzt gern noch unbedingt treffen, sondern ich habe Lust auf spannende Gespräche, kann dir aber noch gar nicht sagen, welche das sein werden.
Dann wünsche ich dir bei der Auswahl deiner Gäste weiter so ein glückliches Händchen wie in den letzten Jahren. Ihr könnt sehr gerne reinhören bei Einfach Fußball, natürlich jeden Samstag, wenn gespielt wird in der Saison, bei der WDR 2 Liga Live Radiokonferenz. Nach wie vor für mich das tollste Medium überhaupt, das Radio. Da bleibe ich auch bei, das wird sich auch, glaube ich, nie ändern. Und wenn ihr wollt, Sven hat wieder ein Bühnenprogramm, aber erst 27, ist das korrekt?
Ja, ich bin im Januar, glaube ich, im FZW. Ich habe jetzt nicht das Datum im Kopf, aber das ist schon, kommt einfach vorbei, wird ein schöner Abend.
Da bin ich absolut sicher. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch mehr, als ich dir vorher verraten habe. Das ist nicht selbstverständlich. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ja, ihr könnt nächste Woche wieder reinschauen hier bei der Schwarz-Gelben-Runde. Bis dann. Tschüss.